Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im zweiten Buch Mose, wie schon gesagt, in den Kapiteln 25 bis 31. Das sind 7 Kapitel und wir wollen jetzt direkt vor der Predigt einige Verse aus Kapitel 29 lesen und dann Kapitel 31. Ich lese uns 2. Mose Kapitel 29, die Verse 45 und 46. Dort spricht Gott: Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen, und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne, ich der Herr ihr Gott. Jetzt lesen wir weiter in Kapitel 31 ab Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Siehe, ich habe Bezaleel mit Namen berufen, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda. Und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und in Silber und in Erz. Und um Edelsteine zum Besatz zu bearbeiten und um Holz zu schnitzen, so dass er Kunstwerke aller Art ausführen kann. Und siehe, ich habe ihm Oholiab beigegeben, den Sohn Ahisamachs vom Stamm Dan, und habe allen, die ein weises Herz haben, die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles, was ich dir geboten habe, ausführen sollen. Die Stiftshütte und die Lade des Zeugnisses und den Sühnedeckel darauf und alle Geräte der Stiftshütte. Und den Tisch und seine Geräte und den reinen Leuchter und alle seine Geräte und den Räucheraltar und den Brandopferaltar mit allen seinen Geräten und das Becken mit seinem Gestell und die Dienstkleider und die heiligen Kleider Aarons des Priesters und die Kleider seiner Söhne für den priesterlichen Dienst und das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk für das Heiligtum, ganz so, wie ich es dir geboten habe, sollen sie es machen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede du zu den Kindern Israels und sprich: Haltet nur ja meine Sabbate. Denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und deshalb sollt ihr den Sabbat halten, weil er euch heilig ist. Wer ihn entheiligt, der soll unbedingt sterben. Wer an ihm eine Arbeit verrichtet, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk. 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist der Sabbat völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Jeder, der am Sabbattag eine Arbeit verrichtet, der soll unbedingt sterben. So sollen die Kinder Israels den Sabbat halten, indem sie den Sabbat feiern für alle ihre Geschlechter, als ein ewiger Bund. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am 7. Tag ruhte er und erquickte sich. Und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, zu Beginn dieser Predigt möchte ich euch 2 Fragen stellen. Erste Frage: An welchem Ort würdest du am liebsten wohnen? Ich meine, wenn du es dir wirklich total frei aussuchen könntest. Es gäbe keine Begrenzung an Geld oder an sonst irgendwas, keine Verpflichtungen. Wo würdest du dann am liebsten wohnen wollen? Und die zweite Frage ist: Warum wäre gerade dieser Ort der Ort, wo du wohnen möchtest? Warum wäre gerade dieser Ort der Ort, wo du wohnen möchtest? Merkt euch die Antwort, ich komme nachher drauf zurück. Und steigen wir jetzt gemeinsam ein in diesen Predigtabschnitt. Ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, als wir eben diese langen, detaillierten Pläne der Stiftshütte gelesen haben. Ja, ein Zelt, das es längst schon nicht mehr gibt, das anscheinend mit unseren Gottesdiensten heute hier auch nicht mehr direkt was zu tun zu haben scheint. Was bitte sollen wir von so einem Zelt lernen für unseren Glauben heute? Ja, davon, dass man hier eine Schleife machen soll und da 50 Schleifen und so weiter. Mein Ziel mit dieser Predigt heute ist es, euch zu zeigen, was wir im Jahr 2019, heute an diesem Sonntag, für unser Leben mit und vor Gott von der Stiftshütte lernen können. Ich glaube nämlich, dass es eine ganze Menge ist. Denn die Stiftshütte, die Gott hier angeordnet hat, seinem Volk, es war nicht irgendein Zelt. Es war das Zelt, in dem Gott symbolisch mitten unter seinem Volk wohnen wollte. In Kapitel 25, Vers 8, ganz am Anfang vom Abschnitt steht: Und sie sollen mir ein Heiligtum machen. Und die Frage ist, wozu? Und Gott sagt weiter: Damit ich in ihrer Mitte wohne. Das war das Ziel dieses Zeltes. Und das ist übrigens nicht nur das Ziel dieses Zeltes, sondern es ist die Botschaft des ganzen zweiten Buches Mose. Es ist eine Geschichte davon, wie Gott bei seinem Volk einzieht. Und jetzt sagst du vielleicht: Moment, am Anfang geht es doch gar nicht um Wohnen, sondern um Ägypter und den Pharao und dann um Plagen und dann ums Passafest und dann um ein geteiltes Meer und so weiter. Und kein Zweifel, das stimmt. Aber diese ganze Rettungsaktion aus Ägypten, die hatte im Grunde nur ein Ziel. Gott wollte bei seinem Volk wohnen. Ja, und die ganzen ersten 18 Kapitel vom zweiten Buch Mose, die lesen wir davon, wie Gott sein Volk aus der Herrschaft der Ägypter herausführt und dann den Berg Sinai führt. Und am Berg Sinai gibt er ihnen dann das Gesetz und macht mit ihm einen Bund. Das haben wir in den letzten Predigten gelesen und gehört, die Kapitel 19 bis 24. Und das bildet quasi den Rahmen für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Und jetzt fängt er an, ihnen zu zeigen, wie diese Gemeinschaft konkret aussieht. Gott sagt ihnen in diesen 7 Kapiteln: Liebe Israeliten, ich werde bei euch einziehen, um bei euch zu wohnen. Bitte baut mir deswegen ein Zelt. Ich lese nochmal Kapitel 29, die Verse 45 bis 46. Vielleicht die zentralen Verse in unserem Abschnitt. Dort sagt Gott: Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne, ich, der Herr, ihr Gott. Und das bringt mich zum Thema für heute Morgen: Gott will bei uns wohnen. Ich habe wie meistens 3 Punkte. Erstens, Gott will bei uns wohnen als unser König. Zweitens, Gott will bei uns wohnen als unser Freund. Und drittens, Gott will bei uns wohnen als unser Bruder. Als König, als Freund und als Bruder. In den Kapiteln vorher haben wir gehört, wie Gott mit dem Volk Israel seinen Bund geschlossen hat. Gott hat ihnen sein Gesetz gegeben und er hat gesagt: Ich will mit euch Gemeinschaft haben. Hier sind die Regeln für diese Gemeinschaft. Und das Volk hatte begeistert gesagt: Genau so wollen wir das machen. Wir wollen das auch mit der Gemeinschaft mit dir und wir wollen uns immer und überall an die Regeln halten. Und daraufhin hatte Gott dann Mose auf den Berg gerufen und Mose ist jetzt für 40 Tage und 40 Nächte alleine auf dem Berg Sinai mit Gott. Und was dort passiert, ist folgendes: Gott zeigt dem Mose, wie diese Gemeinschaft zwischen dem Volk Israel und Gott aussehen soll. Ganz praktisch. Und er sagt: Mose, um Gemeinschaft mit euch zu leben, möchte ich, dass ihr mir unten auf der Erde ein Zelt baut, in dem ich wohnen kann. Und dieses Zelt nennen wir heute im Deutschen meistens Stiftshütte. Und als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich mich dann irgendwann mal gefragt: Was hat die Stiftshütte eigentlich mit Stiften zu tun? Antwort ist gar nichts. Das Wort Stiftshütte ist eine Erfindung von Martin Luther. Er hat es bei seiner Bibelübersetzung erfunden. Und mit dem Wort Stift bezeichnete man damals viele Kirchen, die von einem Herrscher den Menschen geschenkt, also gestiftet wurden. Und weil man damals zur Zeit von Luther viele Kirchen einfach als Stift bezeichnet hat, und wenn man an das Wort Stift gehört hat, an Gottesdienst gedacht hat, deswegen hat Luther die Hütte oder das Zelt dann Stiftshütte genannt bei seiner Übersetzung der Bibel ins Deutsche. Im Hebräischen gibt es in diesem Abschnitt für diese Hütte, für dieses Zelt verschiedene Wörter. Manchmal gebraucht Mose das Wort Zelt, dann nimmt manchmal das Wort Heiligtum, dann einfach das Wort Wohnung oder es wird auch manchmal das Zelt der Begegnung genannt. Und alle diese Begriffe machen deutlich, das ist die Wohnung des großen Königs aus dem Himmel, der mit seinem Volk Gemeinschaft haben möchte, ja, der bei seinem Volk wohnen möchte. Und die Frage ist, wie sah dieses Zelt aus, was Gott dem Mose befohl, dass es ihm die Kinder Israels bauen sollten? Ich habe euch auf den Zetteln mal eine Skizze abgedruckt und da kann man das vielleicht ein bisschen sehen. Die Stiftshütte war ein Zelt, ungefähr 4,5 Meter hoch, 4,5 Meter breit und gut 13 Meter lang. Und sie war zweigeteilt in einen größeren Bereich vorne, den nannte man das Heilige, und einen kleineren Bereich hinten, den nannte man das Allerheiligste. Und das Allerheiligste war ein Raum, ein perfekter Würfel, also ungefähr 4,5 Meter mal 4,5 Meter mal 4,5 Meter. Und um dieses Zelt herum gab es einen Bereich, der mit Vorhängen abgegrenzt war. Und der sorgte dafür, dass um das Zelt herum ein Hof entstand. Den nannte man den Vorhof. Und wenn man jetzt reinging in diesen Vorhof, dann kam man als allererstes zu dem großen Brandopferaltar. Wenn man dann um diesen Brandopferaltar herumging, kam man als nächstes zu einem Wasserbecken. Wenn man dann noch ein Stück weiter ging, kam man dann zum Eingang von dem Zelt an sich. Und wenn man dann reinging, dann hat man drei Gegenstände dort gesehen. Ja, auf der linken Seite stand ein Leuchter, ein großer siebenarmiger Leuchter. Auf der rechten Seite stand ein Tisch und auf diesem Tisch lagen Brote, die sogenannten Schaubrote. Und direkt vorne in diesem Heiligsten, wenn man nach vorne guckte, stand ein kleinerer Altar, der sogenannte Räucheraltar. Und wenn man so im Eingang des Heiligsten stand und an die gegenüberliegende Wand geguckt hat, hat man dort einen Vorhang gesehen. Und dieser Vorhang trennte das Heilige vom Allerheiligsten. Und dort im Allerheiligsten stand nur ein einziger Gegenstand, nämlich die Bundeslade. Und auf der Bundeslade waren zwei Engel, sogenannte Cherubim, und der Sühnedeckel, der da oben drauf saß. So sah die Stiftshütte aus. Ich habe euch das jetzt erklärt. Ich glaube, ich habe ungefähr 2 Minuten dafür gebraucht. Die Bibel verwendet darauf mehrere Kapitel. Kapitel 25, 26, 27 und 30. Und die Frage ist, warum steht das so ausführlich in der Bibel? Und ich glaube, das hat mehrere Gründe. Und schauen wir uns mal 3 dafür an, warum die Bibel das so ausführlich berichtet. Der erste Grund ist, Gott bestimmt nicht nur, was für Gegenstände in der Stiftshütte bzw. vor der Stiftshütte stehen sollen, sondern er bestimmt auch, wie groß das Zelt ist, wie groß der Vorhof ist und wie groß genau die Gegenstände sein sollen. Und er bestimmt sogar, wie die Gegenstände im Detail aussehen sollen, aus welchem Material sie sein sollen. Der zweite Grund ist, die Stiftshütte war nur eine Kopie. Das Original stand im Himmel und Gott zeigte dem Mose das Original oben auf dem Berg und Mose sollte es unten dann auf der Erde genauso nachbauen. In Kapitel 25, Vers 9 lesen wir, genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Und dann wiederholt Gott das ein zweites Mal in Kapitel 25, Vers 40 und sagt, und achte sorgfältig darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Und falls Mose es nach 2 Malen vergisst, Kapitel 26, Vers 30, so sollst du die Wohnung errichten nach der Weise, wie du es auf dem Berg gesehen hast. Das Original der Stiftshütte stand im Himmel und Gott wollte, dass seine Wohnung auf der Erde eine möglichst exakte Kopie von der Wohnung im Himmel ist. Und der dritte Grund, warum die Beschreibung so detailliert ist, ist der Grund, dass das Zelt voller Symbolik steckt. Und damit Symbole funktionieren, müssen sie natürlich genauso gemacht werden, wie sie der, der irgendwas damit symbolisieren will, ausdrücken will. Wenn ich zum Beispiel ein neues Straßenschild einführe, um vor irgendwas zu warnen oder so, und ich sage, ja, geht mal hin, macht mal irgendein Straßenschild und ich stelle das dann hin, Dann sehen die Leute das Schild und da ist vielleicht so eine gezackte Linie drauf, weil der das Straßenschild gemacht hat, das schön fand. Und alle Leute, die dran vorbeifahren, denken sich, was ist denn das für ein Schild? Deswegen immer, wenn man Symbole verwendet, müssen die natürlich genau passen, damit die Botschaft rüberkommt. Und weil Gott dieses Zelt so voller Symbole haben wollte, deswegen ist es wichtig, dass es genauso gebaut wird, wie Gott es haben wollte. Was sagen die Symbole, die Gott in der Stiftshütte verwendet hat? Sie sagen zum einen, das hier ist die prächtige Wohnung eines großen Königs. Ja, die aufgezählten Metalle, vor allem das Gold und die ganzen wertvollen Edelsteine und die wertvollen Stoffe, die waren damals wie heute extrem teuer, extrem selten. Und deswegen wurden sie als Symbole verwendet von Königen. Ja, das ist ja heute über 3000 Jahre später nicht anders. Ja, wir in Deutschland haben keinen König, aber wenn wir nur mal nach England gucken, wie heißen die wertvollsten Besitztümer der Königin von England? Das sind die Kronjuwelen. Das ist auch Gold, Silber und wertvolle Edelsteine. Hat sich nichts dran geändert. Gold und Edelsteine und wertvolle Metalle stehen für königliche Pracht, damals wie heute. Und somit sagen die Symbole der Stiftshütte, Gott will bei seinem Volk wohnen und zwar als König. Und das ist mein erster Punkt. Gott will bei uns wohnen als unser König. Wenn wir uns das Zelt vorstellen, ist es wohl kaum möglich, in der kleinen begrenzten Größe ein prächtigeres Zelt zu bauen, als das damals entstanden ist. Aber es gibt jemand, der hat mal ausgerechnet, wie viel allein das Gold wert ist, was da verwendet wurde für den Bau der Stiftshütte. Und es hätte heute einen Wert von 50 Millionen Euro. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, woher hatten die Israeliten Gold im Wert von 50 Millionen Euro? Und die Antwort ist relativ einfach. Das hatten ihnen die Ägypter mitgegeben, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Nach dem Tod des Erstgeborenen gaben sie freiwillig ihren gesamten Besitz und ihre gesamten wertvollen Habseligkeiten den Israeliten mit. Zumindest das, was sie haben wollten. Und es waren halt vor allem kostbare Gegenstände. Und wenn so ein Israelit, der damals in der Wüste unten am Berg Sinai in seinem Zelt gewohnt hat, und das Zelt war vermutlich irgendwie grau, beige, was weiß ich, kommt aus seinem Zelt raus und schaut auf die Stiftshütte, dann muss es ihn von dem Anblick schier umgehauen haben. Ich glaube, das Ziel dieser detaillierten Beschreibung ist unter anderem, dass wir, wenn wir sie lesen, das Zelt sichtbar vor unseren Augen haben sollen. Damit wir davon beeindruckt werden, von der Pracht dieses Zeltes. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe in der Vorbereitung zum ersten Mal, da war ich eher wenig beeindruckt von den ganzen Details. Und wenn ich dann so kapitellang irgendwelche Listen lese mit Maßen und Materialien, bin ich eher schnell gelangweilt. Euch geht es vielleicht nicht anders. Aber ich habe mir überlegt, es liegt vielleicht daran, dass wir heute von Bildern und Videos so zugeballert werden. Ich glaube, wir haben es häufig verlernt, eine detaillierte Beschreibung so zu nutzen, dass wir sie genau lesen, um uns dann das, was dort beschrieben wird, vor unserem inneren Auge wirklich gut vorstellen zu können. Ich glaube nicht, dass es komplett verloren gegangen ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in früheren Zeiten viel ausgeprägter war und die Leute dabei viel besser waren, sich nach dem Lesen von so etwas das Zelt in all seiner Pracht vorstellen zu können. Und dabei sollen wir nach über 4 Kapiteln Beschreibung staunen. Staunen über die Wohnung des großen Königs, der so prächtig, der so herrlich ist und der trotzdem bei seinem Volk wohnen möchte als ihr König. Und das ganze Gold und die ganzen Edelsteine, die zeigen uns also symbolisch, dass die Stiftshütte eine königliche Wohnung ist. Aber die Frage ist, was bedeuten eigentlich die einzelnen Gegenstände im Zelt und um das Zelt herum? Wofür stehen sie? Wofür sind sie Symbole? Und es ist total interessant. Die Beschreibung des Zeltes ist sehr ausführlich. Ja, alles ist geregelt. Aber die Symbolik der Gegenstände wird uns nicht erklärt. Woher sollen wir zum Beispiel wissen, was der Tisch mit den Schaubroten bedeutet, wenn uns Gott mit keinem Wort darauf eine Antwort gibt? Denn ich glaube, wir müssen unterscheiden. Bei manchen Gegenständen, die in oder vor der Stiftshütte standen, da sagt uns das Neue Testament ganz klar, was es bedeutet. Zum Beispiel für den Brandopferaltar oder die Bundeslade oder den Vorhang, der zwischen Heiligem und Allerheiligstem hing. Ja, was genau diese Gegenstände bedeuten, wollen wir uns in der nächsten Predigt anschauen. Bei anderen Gegenständen erfahren wir das nicht. Zum Beispiel beim Leuchter oder beim Tisch mit den Schaubroten oder beim Räucheraltar. Und deswegen haben sich viele Theologen in den vergangenen 2000 Jahren darüber die Köpfe zerbrochen. Und fast genauso viele Theologen gibt es, wie es Meinungen dazu gibt. Ja, nehmen wir zum Beispiel den Leuchter. Steht er für Jesus? Denn Jesus hat ja schließlich von sich gesagt, ich bin das Licht der Welt. Oder steht er für das Volk Gottes? Denn am Anfang der Offenbarung werden die Gemeinden als Leuchter bezeichnet. Oder steht er für das Wort Gottes? Schließlich ist das Wort Gottes für uns eine Leuchte für unsere Füße und ein Licht auf unserem Weg. Ja, vieles ist möglich. Und ich glaube, wir sollten nicht spekulieren, wo die Bibel uns keine klaren Antworten gibt. Von daher hilft es uns nicht weiter, wenn wir die einzelnen Gegenstände unter die Lupe nehmen und uns dann überlegen und spekulieren, was sie bedeuten könnten, sondern ich glaube, es hilft viel eher, wenn wir uns das Gesamtbild der Stiftshütte anschauen. Und da sehen wir eben die prächtige Wohnung des Königs aus dem Himmel, der bei seinem Volk wohnen möchte. Aber die Stiftshütte, die besteht nicht nur aus Gold und Edelstein. Es gibt noch mehr als nur Symbole für königliche Pracht. Eine zweite Art von Symbolen in und um die Stiftshütte herum, die erinnert uns an Gottes Schöpfung und den Garten Eden. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum erinnert die Stiftshütte uns an die Schöpfung und das Paradies? Und die Antwort auf diese Frage ist, weil Gott der Freund seines Volkes sein will. Mein zweiter Punkt, Gott will Gemeinschaft mit uns als dein Freund. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie passen Schöpfung und Garten Eden auf der einen Seite und die Tatsache, dass Gott der Freund seines Volkes sein will, auf der anderen Seite zusammen? Und um diese Frage zu klären, gehen wir jetzt erstmal zurück zur Schöpfung und in den Garten Eden, gucken uns das ein wenig an und kommen dann wieder auf die Stiftshütte. Wenn wir nach dem Sinn der Schöpfung fragen, vor allem nach dem Sinn der Schöpfung von uns Menschen, dann sehen wir in der Bibel, dass wir Menschen der Höhepunkt oder die Krone der Schöpfung sind. Alles, was es sonst in dieser Welt an Sichtbarem gibt, ist für uns geschaffen, damit wir in Gottes Auftrag bebauen, pflegen, beherrschen und genießen. Ja, wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und dabei hat Gott uns nicht geschaffen, weil er uns braucht oder weil es ihm ohne uns zu langweilig wäre oder weil er jemanden nötig hat, der ihm sagt, wie wunderbar er ist. Nein, Gott hat uns geschaffen, um seine Liebe mit uns zu teilen, um anderen zu ermöglichen, seine Herrlichkeit zu genießen, um seine Schönheit anderen zu zeigen, damit sie ebenfalls davon genießen können. Er braucht uns nicht, weil er bereits als dreieiniger Gott von Ewigkeit her in perfekter Gemeinschaft lebt. Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen. Aber das Ziel der gesamten Schöpfung ist dann, dass Gott seine Herrlichkeit leuchten lässt. Und er lässt seine Herrlichkeit leuchten, indem er mit uns Menschen in einer perfekten Gemeinschaft lebt, indem diese Menschen seine Gegenwart genießen und in seinem Auftrag über die Schöpfung herrschen. Ich sage das nochmal, das Ziel der gesamten Schöpfung war es, dass Gott seine Herrlichkeit leuchten lässt, indem die Menschen in einer perfekten Gemeinschaft mit ihm leben, indem sie seine Gegenwart genießen und in seinem Auftrag über den Rest der Schöpfung herrschen. Und darum ging es. Und der Ort, um das zu leben, das war der Garten Eden. Der Garten war der Ort, an dem Gott mit den Menschen diese Gemeinschaft lebte. Und das wussten die Israeliten damals in der Wüste. Ja, sie wussten vor vielen, vielen Jahren im Garten, da war mal alles gut. Da herrschte diese tiefe, vertrauensvolle Freundschaft zwischen ihnen und Gott. Gott und die Menschen, lesen wir dort, gingen abends miteinander spazieren. Aber die Israeliten wussten auch, eines Tages ging diese Gemeinschaft verloren. Die Menschen, Adam und Eva, sündigten gegen Gott und er vertrieb sie aus dem Garten und damit aus der unmittelbaren Gemeinschaft zwischen ihm und ihnen. Das Paradies war verloren. Und was jetzt den Menschen blieb, das war diese Erinnerung. Diese Erinnerung an den Garten, an den Ort, wo einmal diese perfekte Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen möglich war. Und jetzt, mitten in der Wüste, Jahrhunderte später, erinnert Gott plötzlich durch die Symbole der Stiftshütte an die Schöpfung und den Garten Eden. Und die Frage ist, wie tut er das? Ja, das mit der königlichen Pracht, das sieht man ja irgendwie sofort, also Gold und Edelsteine und so, das ist klar. Aber wie erinnert er durch die Stiftshütte an Schöpfung und Garten Eden? Erstens, wir lesen in den Kapiteln 25 bis 31 siebenmal die Worte, Gott sprach. Das ist genau wie bei der Schöpfung. Auch da sprach Gott an allen sieben Schöpfungstagen einmal. Und besonders spannend wird es, wenn wir uns das siebte, also das letzte Gott sprach in unserem Abschnitt anschauen. Das steht nämlich in Kapitel 31 in den Versen 12 bis 13. Da steht, und der Herr redete mit Mose und sprach. Ja, das ist das siebte Mal, dass Gott sprach. Rede du zu den Kindern Israels und sprich, haltet nur ja meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Als ich diese Kapitel zum ersten Mal gelesen habe, 25 bis 31, habe ich gedacht, naja, es geht um die Stiftshütte, und mich dann gewundert, warum kommt dann Gott ganz am Ende auf den Sabbat zu sprechen? Was hat das denn mit der Stiftshütte zu tun? Und die Antwort ist, Gott erinnert an die Schöpfung. Ja, wir haben sechsmal, dass Gott spricht und dann beim siebten Mal, als er beim siebten Mal bei der Schöpfung sprach, da führte er den Sabbattag, den siebten Tag als Ruhetag ein. Und jetzt hier im zweiten Buch Mose in der Wüste spricht er auch zum siebten Mal und er erinnert dabei an den Sabbat, erinnert die Israeliten daran, was er ihnen geschenkt hat, indem er ihnen diesen siebten Tag geschenkt hat. Wie bei der Schöpfung. Die zweite Erinnerung. Ja, wir haben ja gesehen, dass die Stiftshütte voller Gold und voller Edelsteine war. Unter anderem den Onyxstein, lesen wir ziemlich am Anfang in 2. Mose 25. Und genauso war es im Garten Eden. In 1. Mose 2, Vers 12 heißt es über den Garten Eden, und das Gold dieses Landes ist gut, dort kommen auch das Bedolachharz vor und der Edelstein Onyx. Das dritte, was auffällt, ist, dass die Stiftshütte voll von Pflanzensymbolen ist. Ja, zum Beispiel wird der Leuchter, der in der Stiftshütte im Heiligsten stehen sollte, folgendermaßen beschrieben. Kapitel 25, Vers 33. An dem einen Arm des Leuchters sollen drei Kelche wie Mandelblüten sein, mit je einem Knauf und einer Blüte, und drei Kelche wie Mandelblüten an dem anderen Arm mit je einem Knauf und einer Blüte. So soll es bei den sechs Armen sein, die aus dem Leuchter herauskommen. Ja, dann als viertes. In Kapitel 3 erfahren wir etwas über Bezaleel und Oholiab. Und diese beiden waren Handwerker und sollten in Gottes Auftrag die Stiftshütte bauen. Und über sie heißt es in Kapitel 31, Vers 2, siehe, ich habe Bezaleel mit Namen berufen, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda. Und dann, und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit. Der Gott beruft jemanden, der etwas schaffen soll, und schenkt ihm den Heiligen Geist als Ausrüstung. Und es ist so, dass der Heilige Geist vorher in der Bibel nicht oft auftaucht. Aber einmal taucht er auf und das ist bei der Schöpfung. So wie der Heilige Geist bei Bezaleel war, als er die Stiftshütte baute, so war der Heilige Geist bei Gott dem Vater, als der die Welt baute und den Garten Eden. Das fünfte ist, dass Gott über den Vorhang zwischen Heiligem und Allerheiligstem sagt, du sollst auch einen Vorhang anfertigen aus blauem und rotem Purpur und Karmesin und aus gezwirntem Leinen und du sollst Cherubim in kunstvoller Arbeit hineinwirken. Cherubim, das waren Engel, bestimmte Gattung von Engeln, und sie bewachen symbolisch Gottes Heiligtum in der Stiftshütte, in dem sie auf diesem Vorhang drauf sind. Und es waren genau dieselben Cherubim, die auch den Garten Eden bewachten, nachdem Adam und Eva daraus vertrieben worden waren. Und dann der sechste und der naheliegendste Grund, die naheliegendste Parallele zwischen dem Garten Eden und der Stiftshütte. Die Stiftshütte war eben ein Ort, wo Gott und die Menschen Gemeinschaft leben wollten und sollten. Und damit ist es der erste Ort in der Weltgeschichte seit dem Sündenfall, seit dem Garten Eden, den Gott dafür schafft, um diese Gemeinschaft zu schenken. Ja, es gab auch bei Noah und bei Abraham und bei vielen anderen vorher diese Gemeinschaft zwischen den Menschen und Gott. Aber es gab niemals einen speziellen Ort, den Gott gemacht hat, um diese Gemeinschaft zu leben. Es ist erstaunlich, mit wie vielen Symbolen und Hinweisen Gott hier durch die Stiftshütte an die Schöpfung und den Garten Eden erinnert. Und das erinnerte das Volk eben an diese perfekte Gemeinschaft zwischen ihnen und Gott, die einmal vor langer Zeit bestand. Ja, wir könnten sagen, in dem Kopf der Israeliten, da gehörte auf der einen Seite Schöpfung und Garten Eden und Freundschaft zwischen Gott und den Menschen einfach untrennbar zusammen. Ja, sie hörten Garten Eden und dachten Freundschaft mit Gott. Das ist so wie bei uns, wenn wir Big Mac hören, dann denken wir an McDonald's, oder wenn wir Ikea hören, dann denken wir an Möbel. Und so war es eben damals mit dem Garten Eden und der Gemeinschaft und der Freundschaft mit Gott. Wenn Gott hier durch die Stiftshütte an die Schöpfung und den Garten Eden erinnert, dann sagt er damit seinem Volk durch die Symbole der Stiftshütte: Ich will euer Freund sein. Genauso wie ich damals im Garten Eden der Freund von Adam und Eva war. Und übrigens zeigt Gott seine Freundschaft auch noch anders. Ja, als König hätte er sagen können: Liebes Volk Israel, baut mir einen Palast in die Wüste. Ja, mit eurem ganzen Gold baut mir einen Palast hin, ja, mit riesenhohen festen Mauern, den keiner zerstören kann, 20 Meter hoch, viele prächtige Räume da drin. Hätte Gott machen können, hätte jeden Anspruch darauf gehabt, aber er nimmt ein Zelt. Er wählt eine Wohnung, die zu seinem Volk passt. Ja, das Volk zeltet, weil es unterwegs ist. Und um ihnen Freund sein zu können, sagt Gott: Okay, dann zelte ich auch. Ja, später in ihrer Geschichte wird das Volk Israel dann im Land Kanaan sesshaft. Und irgendwann sagte Gott: Okay, jetzt ersetzt mir das Zelt durch ein steinernes Gebäude, den Tempel. Das Ziel war dasselbe, nur eben aus Steinen. Gott passt sich mit seiner Wohnung an sein Volk an. Und trotzdem war die Gemeinschaft mit Gott in Stiftshütte oder Tempel schwierig. Ja, wir werden in der nächsten Predigt sehen, dass einerseits nur den Priestern es erlaubt war, wirklich Gemeinschaft mit Gott zu leben. Aber ein weiteres Hindernis, ein weiteres Problem ist, die Gemeinschaft war nicht so persönlich, wie es hätte sein können. Die Stiftshütte war gut, denn sie war der erste Ort seit dem Sündenfall, wo Gott sagte: Hier ist der Ort, wo ich bei meinen Leuten wohne. Aber das Neue Testament zeigt uns, Gemeinschaft mit Gott, das geht noch besser. Die Stiftshütte ist gut, aber es geht noch besser. Johannes schreibt am Anfang seines Evangeliums über Jesus. Und er nennt dort in Johannes Kapitel 1 Jesus das Wort. Und über dieses Wort, also über Jesus, schreibt er in Johannes Kapitel 1, Vers 14: Und das Wort wurde Fleisch, also Mensch, und wohnte unter uns. Er sagt also: Jesus, Gottes Sohn, kam aus dem Himmel, wurde Mensch und wohnte unter uns Menschen. Und jetzt wird es interessant. Eigentlich steht da nicht wohnte unter uns. Wörtlich heißt es hier, er zeltete oder er stiftshüttete unter uns. Johannes sagt hier: Jetzt wohnt Gott bei uns, wie damals in der Wüste bei seinem Volk, aber durch Jesus. Und Jesus selbst ging dann, als er öffentlich auftrat, sogar noch einen Schritt weiter. In Johannes Kapitel 2 ist Jesus im Tempel, also der steinernen Version der Stiftshütte sozusagen. Und er sagt dort: Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Ja, die Juden verstehen nicht, was Jesus sagt. Ein Gebäude kann man doch nicht in 3 Tagen wieder aufbauen. Und Johannes erklärt dann für seine Leser, Jesus redete aber vom Tempel seines Leibes. Was Johannes und Jesus uns hier am Anfang des Johannesevangeliums sagen, ist revolutionär. Denn es stellte das jahrhundertelange Denken der Juden auf den Kopf. In der Vergangenheit wohnte Gott bei seinem Volk in einem Gebäude oder Zelt. Jetzt will Gott durch Jesus Gemeinschaft mit seinem Volk haben. Nicht mehr durch ein Zelt oder ein steinernes Gebäude, sondern er ist einfach selbst gekommen, um mit seinem Volk Gemeinschaft zu haben. Jesus ist Mensch geworden, um die wahre Stiftshütte zu werden. Gottes Sohn ist unser Bruder geworden, einer von uns, um mit uns Menschen Gemeinschaft zu leben. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Gott will bei uns wohnen als unser Bruder. Jesus geht hin und ersetzt den Tempel in Jerusalem. Ja, und das macht er im Laufe seines Lebens immer wieder deutlich. Einmal lesen wir davon, dass er bei einem Brunnen saß und mit einer samaritanischen Frau sich unterhalten hat. Und die Samariter waren so eine Art, wir würden heute sagen, jüdische Sekte. Die haben so ein paar Bücher aus der Bibel gehabt, aber auch andere, und vor allem hatten sie ihren eigenen Tempel. Dann sagt die Frau zu Jesus, Jesus, du kennst dich doch aus, du bist doch ein jüdischer Gelehrter. Ja, wir Samariter haben unseren eigenen Tempel und ihr Juden habt euren Tempel in Jerusalem. Welcher ist denn jetzt der Richtige? Sagt Jesus, also wenn du so fragst, der Richtige ist der Tempel in Jerusalem. Aber dann fügt er hinzu, aber schon bald wird auch der Tempel in Jerusalem nicht mehr gebraucht werden. Denn in Zukunft geht es darum, Gott nicht in einem Tempel, nicht in einem Zelt anzubeten, sondern ihn im Geist und in der Wahrheit anzubeten. In Jesus kam Gott zu uns auf die Erde, persönlich, als unser Bruder, um bei uns zu wohnen und zu zelten. Das war so viel besser als jedes Zelt oder jeder steinerne Bau. Aber es gab noch immer das Problem. Denn wer konnte von Jesus profitieren? Wer konnte mit Gott durch Jesus Gemeinschaft haben? Damals, als Jesus auf der Erde war, musste man dazu entweder nach Israel reisen oder in Israel leben. Und deswegen sagte Jesus auch, ich werde bald diese Erde wieder verlassen. Aber ich werde trotzdem bei euch bleiben, weil ich jedem meiner Nachfolger, egal in welchem Land er lebt, egal zu welchem Volk er gehört, meinen Geist schicken werde. Und dann ist jedes Mal, wenn meine Nachfolger zusammenkommen, da die Stiftshütte, wo sie zusammenkommen. Und das ist der Hintergrund zu dem bekannten Vers, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, und auch hier sehen wir, wie Gott den Ort, wie er mit seinem Volk Gemeinschaft hat, wie er den immer wieder an die Situation seines Volkes anpasst. Ja, als sie in der Wüste unterwegs waren, lebte Gott wie sie in einem Zelt. Als sie nachher in einem Land lebten, lebte Gott in einem steinernen Gebäude. Heute ist Gottes Volk über die ganze Welt zerstreut. In jedem Volk, in jeder Sprache gibt es Menschen, die zu Jesus gehören. Und deswegen wohnt Gott jetzt überall dort, wo Menschen in seinem Namen zusammenkommen. Weil Jesus auf die Erde gekommen ist und uns seinen Geist geschenkt hat. Und deswegen brauchen wir nicht nach Jerusalem zu gehen oder in die Mitte des riesigen Zeltlagers in der Wüste oder in ein großes Kirchengebäude, sondern wir können überall, zu jedem Zeitpunkt mit Gott Gemeinschaft haben, weil wir seinen Geist haben. Ja, wenn wir die Frage stellen, wo ist die Stiftshütte heute? Dann ist die einfache Antwort hier. Hier durch Gottes Geist sitzen wir alle in der Stiftshütte und haben Gemeinschaft mit Gott. Aber wie gehen wir damit um? So in unserem Alltag. Ich habe dir am Anfang die Frage gestellt, wo du am liebsten wohnen würdest und warum du am liebsten dort wohnen würdest. Denn die Sache ist die, wenn Gott, wie er von sich selbst sagt und wie wir als Christen ja bekennen, wenn Gott wirklich der Beste, Herrlichste, Wunderbarste, Schönste in der gesamten Wirklichkeit ist, dann ist es doch nur logisch zu sagen, der beste Ort, wo man sich aufhalten kann, wo man wohnen kann, ist da, wo er wohnt, oder? Genauso beschreiben die Söhne Koras dann auch in Psalm 84 die Stiftshütte bzw. den Tempel. Sie schreiben, wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. Selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat. Nämlich bei deinen Altären, du allmächtiger Herr, mein Gott und mein König. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen, sie werden dich für immer preisen. Ein Tag in den Vorhöfen deines Tempels ist besser als tausend andere sonst. Könnt ihr etwas nachvollziehen von der Freude, die die Psalmisten hier haben? Sie sagen, Gott hat sich entschieden, bei uns zu wohnen. Der Beste, Schönste, Herrlichste überhaupt wohnt bei uns armen, sündigen Menschen. Und wenn ich einen Tag nur irgendwie entfernt mit ihm Gemeinschaft haben darf, so in seinen Vorhöfen, dann ist das besser als tausend andere Tage irgendwo anders. Für die normalen Israeliten war das damals trotz der Stiftshütte schwierig. Ja, als 0815 Israelit durfte man gar nicht in die Stiftshütte reingehen. Nur die Priester durften sie betreten. Und selbst für die Priester gab es die Opfer und das Wasserbecken und viele Anweisungen, viele Einschränkungen und viele Schwierigkeiten, die wir alle übergangen haben. Wir werden sie uns in der nächsten Predigt anschauen. Aber wenn wir nach heute gehen, dann ist es für uns so viel einfacher, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Wir brauchen uns nur hinzusetzen und Gottes Wort zu lesen und so Gott zu uns sprechen zu lassen. Wir brauchen uns nur hinzusetzen und zu beten. Dann reden wir mit Gott. Ja, setzt euch zu zweit oder zu dritt zusammen, dann ist er genau da, mitten bei euch. Dann ist da, wo ihr zusammenkommt, Stiftshütte. Und wenn ihr zu zweit zusammensitzt und in Gottes Wort lest und betet, dann seid ihr niemals nur zu zweit, sondern immer zu dritt. Und ich glaube, wie wunderbar das ist, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, immer wieder klar machen. Denn ich weiß auch, und so realistisch ist auch die Bibel, dass es sich oft nicht so anfühlt. Oft fühlt es sich mehr nach harter Arbeit an, als nach dem besten Ort überhaupt. Ja, es ist Abend und man ist müde. Man hat Probleme und Fragen und die lenken einen ab und die Zeit ist knapp und der Körper macht Beschwerden und alles ist gerade wichtiger. Aber es lohnt sich trotzdem. Denn das Prinzip ist, je öfter du die Gemeinschaft mit Gott suchst, umso mehr wirst du sie genießen. Warte nicht auf den perfekten Moment oder Tag, ja, an dem dir gerade danach ist, an dem alles perfekt ist. Man fühlt sich wohl und der Ort ist super und jetzt suche ich Gemeinschaft mit Gott. Ja, wenn du auf diesen Moment wartest, dann wirst du niemals anfangen. Mach eine Gewohnheit daraus. Ja, für die letzten Sonntag da waren, ich erinnere an das Bild vom Zähneputzen. Mach eine Gewohnheit daraus, Gott zu suchen, Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Fang heute damit an und such die Gemeinschaft mit Gott jeden Tag. Jeden Tag alleine, dann mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, wenn du welche hast, mit deinen Mitbewohnern, wenn du in einer WG lebst, mit guten Freunden und vor allem jeden Sonntag hier mit deiner geistlichen Familie. Und mach diese Gemeinschaft mit Gott zu der Priorität in deinem Leben. Ja, sie ist wichtiger als alles andere. Wichtiger als deine Arbeit. Wichtiger als deine Klausuren und Arbeiten, die du schreibst. Wichtiger als deine Familie. Wichtiger als deine Freunde. Wichtiger als wirklich alles andere. Und wenn du das tust, dann wirst du mit der Zeit Gott, der bei dir wohnen will, immer besser kennenlernen. Wie wir im ersten Punkt gesehen haben, als deinen herrlichen König, der liebevoll über dein Leben herrscht. Zweitens, als deinen guten Freund, der mit dir Gemeinschaft haben möchte, eine Gemeinschaft, wie sie Adam und Eva mit Gott im Garten Eden hatten. Und als deinen Bruder wirst du ihn kennenlernen, der alles aufgegeben hat, als er Mensch wurde, um bei dir zu wohnen und um dir alles zu schenken, unter anderem seinen Geist. Und du wirst ihn dann immer besser kennenlernen, bis du ihm eines Tages von Angesicht zu Angesicht begegnen wirst. Und dann werden alle Symbole der Stiftshütte und alles, worauf sie damals hingewiesen hat, erfüllt sein. Ich erinnere euch nochmal an den zentralen Vers, Kapitel 29, Vers 45. Da sagt Gott, und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen und ich will ihr Gott sein. Das war das Ziel der Stiftshütte. Und das ist über 3000 Jahre her. Und die Zeiten haben sich geändert. Aber Gott ändert sich nicht. Und in Offenbarung 21, Vers 3 schreibt Johannes fast dasselbe, was Gott damals über die Stiftshütte gesagt hat, über den neuen Himmel und die neue Erde. Er schreibt dort, siehe das Zelt, oder wir könnten auch übersetzen, die Stiftshütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Amen.